Also, herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Event mit den Tarotkarten, den Rider-Waite-Tarotkarten, welches insofern ganz speziell ist, als dass wir mehr machen als eine Einführung in das Tarot, was die Karten bedeuten, welche Legesysteme es gibt und was wir dann an Informationen dafür uns und für andere herausfinden können, sondern das Special, das Highlight, was wir hier haben, ist, dass wir uns um ein Thema kümmern, welches eigentlich mit den Tarotkarten eher weniger zu tun hat, nämlich Besetzungen. Ja, das heißt, negative Einflüsse, eine Besetzung kann auch unter Umständen ein positiver Einfluss sein, aber meistens negative Einflüsse, die irgendwo an uns haften, in uns drin sind, die unser Leben, unser Karma verändern auf eine Art und Weise, wie es nicht unserem Lebensplan und nicht unserer Biografie entspricht. Und die wollen wir eben herausfinden, mit Hilfe der Tarotkarten, was bei uns los ist, ganz allgemein in Bezug zu speziellen Themen oder in Bezug zu dem, wenn ich X mache, was passiert dann und wird dann ein Einfluss entsprechend auf mich wirken oder wird der dann erst aktiv oder solche Sachen. Und wenn wir das herausfinden, was dort ist, dann schauen wir uns eben auch Möglichkeiten an, wie wir das auflösen können. Ja, deswegen bin ich ein Fan davon, immer zu bestärken, dass das, was wir in den Karten sehen, nicht die absolute und letztendliche Wahrheit und Weisheit ist, sondern es gibt uns eine Momentaufnahme, wie ein Foto. Also wenn ihr zum Beispiel mit eurem Handy ein Foto von euch macht, und dann könnt ihr, wenn ihr 5 Minuten wieder ein Foto von euch macht, habt ihr zwar zweimal ein Foto von euch, aber ihr habt vielleicht einen anderen Hintergrund, dann ist euch Wind durchs Haar geweht, ihr seht ein bisschen anders aus, ihr habt ein anderes Licht, also es ist ganz, ganz schwer, zweimal das gleiche Foto hinzubekommen. Und selbst wenn ihr ganz viele Fotos direkt nacheinander machen würdet, seht ihr, ihr guckt anders, der Blick ist ein bisschen anders, der Mundwinkel ist anders, das sind so viele Facetten, sowas kennt ihr vielleicht vom Fotografen. Das heißt, daran seht ihr bereits, es ist gar nicht möglich, zweimal in den gleichen Fluss reinzusteigen. Ja, wenn ihr sagt, ja, wieso, da hinten ist doch der Neckar, da kann man doch zweimal reingehen. Ja, das könnt ihr schon machen. Also von außen betrachtet sieht es aus wie der gleiche Fluss, weil es der gleiche Fluss ist. Aber wenn ihr jetzt einmal reingeht und ihr geht in 5 Minuten wieder rein, ist es nicht das gleiche Wasser, weil das Wasser ja schon weiter geflossen ist. Ja? Und ihr kommt dann in Wasser rein, was von später hinten dran kommt. Und das bedeutet, dass sich ständig alles ändert. Doch ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass das Wasser, was den Neckar runterfließt oder den Rhein oder die Weser oder sonst was für einen Fluss, dann auch irgendwann beispielsweise im Meer mündet. Aber es ist nicht gesagt, dass es das tut, weil es könnte ja am Flussufer jemand auf die Idee kommen und sagen, ja, ich fülle mir jetzt eine Flasche Wasser damit auf. Und dann wird dieser Teil des Wassers eben nicht da münden, wo aller Wahrscheinlichkeit nach das dorthin kommen wird. Und das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes gibt es ganz viele Einflüsse, Fluss wie Einfluss, ja, was so alles passieren kann. Es kann auch sein, dass irgendjemand etwas in den Fluss reinschmeißt und sich dadurch der Fluss verändert. Ja. Oder es kann sein, dass es einen großen Regen gibt und sich dadurch der Fluss verändert und größer wird und irgendwas mitreißt und sowas. Ja. Oder eben, dass der Fluss austrocknet, ist auch möglich und dann entsprechend Schiffe da nicht mehr fahren können, obwohl geplant war, dass die sich von A nach B bewegen, was dann aber zum Beispiel nicht mehr geht, weil nicht genügend Wasser da ist. Und daran könnt ihr sehen, man kann nicht, also wenn wir das einfach übertragen auf das mit den Karten legen, kann man nicht einfach sagen, ja, wenn ich das in den Karten sehe, dann ist das so, das ist in Stein gemeißelt. Nein, das ist nicht, das ist einfach nur das Bild, die Momentaufnahme dieser Karten. Und wenn ich etwas über die Zukunft sagen möchte, dann kann man natürlich sagen, ja, also das wird kommen. Also da sehe ich, ja, da kommt das und das. Ja, also da wirst du Geld verlieren und so. Und boah, krass, da kommt deine große Liebe. Aber die wird so gerade an dir vorbeischlittern, dass du sie nicht kriegst. Also du kannst machen, was du willst, kriegst du sowieso nicht. Ja? So, ich kenne diverse Kartenleger und Legerinnen, die genauso reden. Ja, die sagen einfach, das steht in den Karten und dann wird das passieren. Und meine Erfahrung ist aber, dass das passieren kann, aber nicht passieren muss. Und wenn dann mal irgendwas anderes passiert, als sie vorher in den Karten gesehen haben und man erzählt denen das, dann sagen die, ja, entweder, ja, das habe ich da auch gesehen, das wollte ich dir nur nicht sagen, weil ich dich nicht beunruhigen wollte oder es war nicht so das Thema oder die Zeit war aus. Oder ja, wir gucken mal in die Karten, ja, das sieht man hier ganz genau, dass das so ist. Und dann ist auf einmal das alte Kartenbild nicht mehr wichtig. Und aber generell, das, was sie sehen, sagen die, ist wie in Stein gemeißelt und wird passieren. Und das darf euch nicht passieren. Ja? Sonst werdet ihr von solchen Aussagen abhängig und dann helft ihr den Kartenlegern dabei, dass das passieren wird, was sie in den Karten sehen, weil ihr ihnen einfach gehorcht. Also, wenn der das sagt, dann ist das so. Wenn er sagt, dass ich aus dem Fenster falle, ja, dann werde ich aus dem Fenster fallen, ganz einfach. Und dann gehen die Leute dahin in irgendwelche Situationen, dass ihnen das passiert. Und da nicht mitmachen, ganz, ganz wichtig, auf keinen Fall. Sondern es ist so, ein Beispiel, was mir mal passiert ist, ich habe früher an so Kartenlegen und sowas ja gar nicht geglaubt. Dachte ich, ja, erzähl mir einen und sowas. Und dann habe ich irgendwo, nicht in Eberbach, sondern in Ebersbach, habe ich einen Vortrag über Reiki gehalten. Und dort die Organisatorin, die sagte, ja, guck mal hier, die macht Kartenlegen und so und das ist ganz toll und sehr treffsicher und die würde gerne mal für dich die Karten legen, wie wäre das und so und ich meine, nee, lass mal und so brauche ich nicht und bla und dann habe ich mich aber doch überreden lassen, hat sie mir die Karten gelegt und konnte sie mir eine Menge Zeugs über mich erzählen, wo ich mir dachte, das kann sie unmöglich über mich wissen, weder über Website noch über die Organisatorin noch sonst was, also das ist echt. Da dachte ich, das ist schon echt spooky, ja. Und dann hat sie aber auch ein paar Sachen über die Zukunft erzählt. Sie sagt so, das und das und das wird passieren. Ein paar Sachen davon haben mir natürlich gefallen. Ein paar Sachen davon haben mir nicht gefallen. Wie zum Beispiel, dass ich 2 Wochen später einen großen finanziellen Verlust erleiden würde. Und dann habe ich mir danach, und da meine ich, ja, bist du sicher? So, ja, das steht hier, das ist so, das kommt. Du wirst ja, wie viel denn? Ja, du wirst 2.500 Euro verlieren. Und das kannst du so genau sagen. Ja, 2.000 bis 2.500, irgendwas so um den Dreh. Ja, mehr wird es dann nicht, aber weniger auch nicht. Und die Karten sagen, dass das für dich ein Verlust ist. Ja, wenn du jetzt Millionär wärst, wäre das egal. Aber hier sagen die Karten, so wie das da liegt, das ist für dich ein Verlust. Und so. Das stimmt auch, das wäre auch ein damals zu jener Zeit ein großer, heftiger Verlust gewesen und so. Und dann dachte ich so, Mann, ey, das ist ja blöd und so. Und ja, das kommt und so, kannst ja schon mal Geld sammeln gehen, so in der Art. Ja, und dann war so, ach, ja. Und dann, danach habe ich nachgedacht, was wird denn in 2 Wochen sein? Dass das passieren könnte, ist dort irgendwas. Und dann fiel mir ein, dass ich 2 Wochen später mein Leasing-Auto zurückgeben werde. Und bin aber jetzt noch am gleichen Tag der Kartenlegung zum Autohändler hingefahren, meinte, ja, ich gebe ja in 2 Wochen mein Auto zurück. Kommt da irgendwas auf mich zu oder sowas? Und dann meinte, ja, es kommt drauf an, wie der Zustand ihres Autos ist, ja, was sie zurückgeben und so. Ja, können wir uns das mal anschauen? Und er meinte so, oh ja, hier haben sie ja diesen elektronischen Außenspiegel, der ist abgebrochen, das sind schon mal 350 Euro, dann sind da ein paar Kratzer dran und sowas, da muss dieses ganze Teil ausgebaut und neu lackiert werden, das sind gleich 2 Stellen, also das 2 mal 700 Euro und dann und so und dann irgendwas hat er dann bla gesagt und dann kamen wir tatsächlich auf 2.500 Euro, was er mir sagt, es wird so, ja, also nicht mehr als 2.500, aber auch nicht weniger als 2.000 sein. Und dann dachte ich, ja, jetzt doch mal, jetzt hakt's aus und so. Da meinte ich zu ihm, sagen Sie, kann man da nicht irgendwas machen und so? Ja, also das ist schon sehr heftig für mich, meinte ich so. Und dann meinte er so, ja, okay, passen Sie auf. Der Spiegel, ja, Sie nehmen ja ein neues Auto, der Spiegel, Ihre Winterreifen, die brauchen Sie nicht mehr für das neue Auto, können Sie die nicht benutzen. Wir tauschen die alten Autoreifen gegen den Spiegel, dann ist das schon mal weg. Dann geben Sie mir 250 Euro und dann, ich kenne da jemanden, der poliert Autos auf, dem gebe ich ein bisschen Geld, dann freut er sich und so. Und dann ist das mit den Kratzern erledigt Und das andere, das lassen wir unter den Tisch fallen. Guter Kunde, Sie haben ja ein neues Auto bestellt. Ja, und dann habe ich 250 Euro bezahlt statt 2500, weil ich ein Stückchen in die Zukunft schauen konnte, mir überlegt habe, will ich, dass das passiert oder will ich das nicht, und konnte entsprechend an der Stellschraube was machen, damit das nicht passiert. Ja, das heißt, wenn wir über die Zukunft Bescheid wissen, dann wissen wir, dass wir auch was verändern können, weil die Zukunft nicht festgelegt ist. Das heißt, nach bestimmten karmischen Kriterien und vielen Gesichtspunkten, die jetzt hier einfach da sind, die passieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass etwas passiert. Ja? Wenn ich mir ein Flugticket hole, um irgendwie auf die Bahamas zu fliegen, und ich habe das Ticket und ich habe alles und ich mich jetzt auf dem Weg zum Flughafen mache, heißt das nicht, dass ich pünktlich an meinem Flieger ankomme. Das heißt nicht, dass der Flieger fliegt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, und aller Erfahrung nach, aller Reisen nach, die ich schon gemacht habe, ja, hat das dann auch immer geklappt. Aber es ist eben nicht ganz sicher. Ja, und einmal, als ich nach Japan geflogen bin, als ich für einen längeren Zeitraum, fast 3 Jahre nach Japan wollte, hat das nicht so geklappt, wie ich das eigentlich wollte. Ja? Da hat alles vorher geklappt. Ich hab mehrere Stipendien bekommen, um nach Japan zu kommen. Und das ist alles super gelaufen. Aber an dem Tag, wo ich in das Flugzeug einsteige, war erstmal schlechtes Wetter. Dann hat in Bremen dort eine Frau am Schalter irgendwie rumgezickt. Dann hatte es das Flugzeug zu spät gestartet. Ich hatte in London nur 4 Stunden Zeit zum Umsteigen. Und dann hieß es, als wir über London waren, also nicht nur 4 Stunden Zeit zum Umsteigen, sondern auch zum Flughafen wechseln. Und als wir über London waren, hieß es dann, ja, wir können nicht landen, weil wir gerade wegen schlechten Wetters keine Landeerlaubnis bekommen. Interessanterweise, während es in Bremen noch gestürmt hatte, war in London weder nach oben noch nach unten habe ich irgendwelche Wolken gesehen, und das Flugzeug kreiste und kreiste und kreiste und kreiste. Das war ein sogenannter City Hopper. Das sind ziemlich kleine Teile, das heißt, ihr habt eine Sitzreihe und dann habt ihr einen Gang und manchmal noch eine Sitzreihe, aber in diesem Fall nicht. Da gab es eine Sitzreihe, Gang und direkt schon Fenster. Also hier Fenster, Sitz, Gang, Fenster. Also mini kleines Teil mit Propellern und sowas, passen gar nicht so viele Leute rein und so. Ja, und ich habe dann wie ein Irrer Reiki gesendet, dass hier alles zum höchsten Besten des Ganzen und dem Umsteigen und so weiter alles klappen wird. Ja. Und in dem gleichen Flieger war mein Vater, der auf eine Geschäftsreise am gleichen Tag nach London flog, und ein Kumpel, der mit mir auch nach Japan flog. Und der Kumpel und ich, wir haben dann ganz viel Reiki gesendet. Und habe ich mir irgendwann dort zwischendurch mal so dieses Pamphlet von dem Flieger angesehen und hier so, wie viel Kerosin der geladen hat und diese technischen Details. Und dann fingen wir an zu diskutieren, dass der Flieger ja jetzt mal so langsam, nachdem der hier schon über eine Stunde gekreist ist, ja, runtergehen müsste, ja, weil dem ja wahrscheinlich irgendwann der Saft ausgeht. Und dann meinte mein Vater, ach Quatsch, wenn er jetzt keine Landeerlaubnis bekommt, dann fliegt er einfach zurück nach Bremen, das ist überhaupt gar kein Act und dies und jenes. Naja, und da waren wir am Diskutieren. Und ich war echt zeitlich, ja, weil wir diesen Anschlussflug nach Japan brauchten, ja, mein Kumpel und ich. Ja, und dann gab es immer noch keine Landeerlaubnis, noch ein paar Durchsagen. Und dann auf einmal hört er auf zu kreisen und dreht sozusagen ab und fliegt in eine Richtung, klappt irgendwas an dem Flügel um. Und was passiert? Ja, der Propeller geht aus, weil der kein Benzin mehr hat oder Kerosin. Und da hat er gesagt, er schaltet jetzt auf Gleitflug. Ihm ist der Saft ausgegangen. Und wir flogen dann, das ging immer tiefer und tiefer und tiefer, und wir flogen über einen sehr, sehr großen Wald. Und da meinte er so, ja, hinter dem Wald probiert er jetzt einen alten Landeplatz anzufliegen, um dort runterzugehen. Wir sollten uns festhalten, das könnte ein bisschen ungemütlich werden. Und ich dachte, ich gucke da so aufs Fenster und wieder die ganze Zeit wieder gegeben. Ja. Und ich dachte jetzt, oh Mann, ey, ja, ist ja voll ätzend, wenn der jetzt nicht, wenn der Wald nicht bald aufhört, dann kann ich hier die Tannenzapfen pflücken. Ja, so sah das aus. Ja. Naja, und dann hörte der Wald auf und direkt hinter den Wald ist er dann auf das, was er angegeben hat, alten Landeplatz geflogen. Ja, eine Landebahn aus dem Zweiten Weltkrieg, die inzwischen eine Kuhwiese war. Der hat einiges an Stacheldrahtzaun mitgerissen und einmöglichen Krams und eine richtig satte Bauchlandung gemacht. Ja, so, das nennt man eine Notlandung. Und und dann hieß es so, ja, es werden jetzt die Leute, die Geschäftsreisende sind, die bekommen ihr persönliches Taxi hierher gefahren. Die anderen dürfen bitte die nächsten Stunden auf den Bus warten, der dann mal irgendwann vorbeikommt. Wir sind etwa irgendwie 4 Stunden von London entfernt. Ja, werden sie weiter. Und ihr bekommt alle euer Gepäck mit. Und ich konnte, sagte er, in Bremen hatte die irgendwelche Zicken gemacht. Und die konnte ich konnte nicht alles an Gepäck mitnehmen, was ich wollte. Also stellt euch vor, ihr fahrt irgendwo für 3 Jahre hin, dann habt ihr ein bisschen mehr Gepäck vielleicht. Ja, schon mal vorher übernachtet irgendwo 2 Jahre, da habt ihr schon so ein Köfferchen. Was braucht ihr alles für 3 Jahre? Ja, so in der Art. Und da hat die aber Ärger gemacht und dann meinte mein Vater, er nimmt die Sachen mit und bringt die abends, wenn er zurückfliegt, wieder nach Bremen. So. Und dann habe ich mein Gepäck zurückbekommen und da meinte mein Vater, ey, das ist super cool, als wir draußen waren aus dem Flieger, aus dem, was davon noch übrig war. Und gab natürlich Kreischerei und Beulen und naja und so weiter. Und da meinte er, super, mach deinen Koffer auf. Da meinte ich, der hat diesen Aufkleber, ist egal, du kriegst den zurück, du musst den eh wieder einchecken, aber dieser Koffer ist nach Japan durchgecheckt. Und dann hat er alles genommen an Zeugs, was er wieder mitgenommen hätte, mein Handgepäck genommen, alles da reingefrimmelt, zugemacht. So, den kannst du so aufgeben. Da meinte ich, den kann ich nicht aufgeben. Der wiegt jetzt 40 Kilo. Da meinte er, ja, die müssen den annehmen, weil der durchgecheckt ist. Das weiß ich ganz sicher. Also mein Vater kennt sich damit aus, weil er was mit, unter anderem mit Reisebüros zu tun hatte. Und ganz sicher, die müssen den durchchecken. Ja, so. Gut, dann kamen wir irgendwann am Flughafen an, aber mein Vater meinte dann tschüss, der ist dann in sein Taxi und dann kamen wir irgendwann Stunden später am Flughafen an und es hieß, wir sollen dann zum Schalter gehen, um uns ein neues Ticket ausstellen zu lassen. Und das habe ich dann auch gemacht und dann ging ich dahin und habe denen erzählt, ja, wir haben da eine Notlandung gehabt und dann bla 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 und ich bräuchte ein neues Ticket nach Japan. Und dann meinte er am Schalter so, grinst, ja, ihr habt irgendwo gesoffen und gepennt und jetzt wollt ihr ein neues Ticket nach Japan, ja. Das kann ja jeder sagen. Und dann fing der an, sich da mit mir anzulegen. Und es war nicht möglich, den zu überzeugen, dass er dann mal in seinen Computer reinschaut und das nachschaut, weil er dachte, ich veräpple ihn. Und dann meinte ich zu ihm so, ey, ich habe es jetzt 10 Minuten lang probiert, auf die feine englische Art. Und da das nicht funktioniert, mache ich das jetzt auf die andere Art und Weise. Du guckst da jetzt rein oder ich ramme dich durch den Schirm. Ja, und dann meinte er, ich werde da jetzt reinschauen. Wenn das nicht klappt, dann rammen dich die Polizisten in den Knast. Ja, und dann meine ich, ja, guck nach. Ja, und dann sah er so einen roten Balken. Emergency Landing, Flugzeug, buff. Ja, genau. Und dann ist der kreidebleich geworden, hat sich 1000-mal entschuldigt, hat sofort Ticket ausgestellt und meint, Gepäck könnt ihr da hinten abgeben. Dann dachte ich, na gut, das haben wir jetzt mal. Ja, dann, und dann Flugzeug war natürlich schon lange weg, also neues Ticket. Und dann mussten wir zu zweit diesen Koffer auf dieses Band mit der Waage heben. Und dann grinst der Typ mich an und sagt, das ist Übergepäck, dafür müssen Sie zahlen oder was auspacken. Ja. Und da meinte ich, nein, gucken Sie mal, der ist durchgecheckt. Ja, und ich habe hier das neue Ticket aufgrund der Notlandung. Dann guckt er sich das an. Ist sichtlich irritiert und dann, ja, durchgecheckt. Gepäck ging durch bis nach Osaka. Toll, was? Genau. Da habe ich aber keine Karten gelegt vorher, weil ich das mit den Karten noch nicht kannte. Es wäre natürlich schlau gewesen, das zu machen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht zusätzlich, ja, hat Reiki da nicht gewirkt oder sowas? Ihr habt ja euren Flieger trotzdem nicht bekommen, habt ihr dafür Reiki gegeben? Ja, kann man so argumentieren, muss man aber nicht, weil was wäre denn, wenn wir kein Reiki gegeben hätten? Wie wäre die Landung denn dann gewesen? Wie wäre denn das gewesen dort an dem Schalter oder irgendetwas und hin und her? Also es gab ja noch genügend Sachen, ja, wo etwas hätte sehr, sehr schief gehen können. Ja? Also wie viele Leute kennt ihr, die eine Bruchlandung mit dem Flugzeug haben und wie viele Leute kennt ihr, die dort ziemlich unbefleckt wieder rausgegangen sind? Ja? So, also das ist natürlich das sind gewisse Unterschiede. Und ihr seht hier dran, dass wir natürlich probiert haben mit Reiki, die Situation, wie sie ist, zu beeinflussen. Und das ist auch möglich. Das heißt, wir können unser Geschick beeinflussen. Es klappt zwar nicht unbedingt immer so, wie wir das wollen, weil die Spirits, die das mitmachen, ja, es ist ja nicht nur Energie, was irgendwo hingeschickt wird, sondern das muss ja jemand nehmen und entsprechend in die Bahnen leiten. Das passiert bei situativem Reiki ja eben auch, dass die Spirits das machen. Und dann tun die, was sie können. Das heißt, es gab keine Verletzungen und es gab letzten Endes, habe ich mein ganzes Gepäck nach Japan gebracht und ich bin schließlich super gelandet und so. Zumindest dann in Japan, nicht in London und sowas alles. Also das ist super gelaufen und das hätte nicht super laufen müssen. Ja, sowas kann man sich einfach, mit bedenken. Und wenn ihr jetzt aber eben zum Beispiel in die Karten schaut, dann könnt ihr gewisse Dinge sehen, die möglich sind. Nun ist aber eine Sache wichtig zu wissen. Die Tarotkarten, die haben, sage ich mal, einen Schwerpunkt. Und dieser Schwerpunkt liegt nicht darin, in die Zukunft zu schauen. Also man kann mit den Tarotkarten ein bisschen in die Zukunft schauen und gewisse Tendenzen sehen, ja, und sich dann darauf entsprechend einrichten. Aber wenn man so richtig krass in die Zukunft schauen will, dann braucht man noch etwas anderes. Ja? Und das geht auch mit Karten, aber dafür ist das, ist wie gesagt, nicht der Schwerpunkt, sind nicht die Tarotkarten. Und damit beschäftige ich mich auch und kann sehr interessante Sachen herausfinden und weiß sozusagen, wenn ich was wissen muss, bin ich sozusagen immer ein paar Schritte voraus, weil ich weiß, was sich dann entsprechend manifestiert, um was zu ändern. Aber die Tarotkarten, der große Schwerpunkt dort ist, wie gesagt, nicht die Zukunft, sondern dass wir eine Art Innenschau machen. Ja? Wir können also in uns sehen, was in uns los ist, was um uns los ist. Und wenn wir uns für etwas entscheiden, was dann aller Wahrscheinlichkeit nach passiert, innerhalb der nächsten 3-4 Monate passieren wird. So, also da können wir ziemlich interessante Tendenzen herausfinden, aber wir können nicht ewig dabei ins Detail gehen. Ja, das heißt, da gehen verschiedene, Kartensysteme, gehen quasi dann irgendwann ineinander über. Ja, das heißt, wir können hier durchaus sehen, nehmen wir mal an, wir machen ein Entscheidungsspiel. Also Entscheidungsspiel im Tarot bedeutet, ich überlege, ob ich ich nenne ein Beispiel. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der Kampfkunst praktiziert und da war ich am Überlegen, ob ich mit dem einfach trainieren sollte oder ob ich mich von dem organisieren lasse, so eher als Geschäftsbeziehung, also eher Freundschaft oder geschäftlich. Ja? Und dann habe ich Tarotkarten gelegt und dabei kam raus, also habe ich dieses Entscheidungsspiel gemacht. Das heißt, eine Reihe der Karten sagt mir an, was passiert, wenn ich was auf Geschäftsebene mache. Und der andere Strang zeigt, wenn ich etwas auf Freundschaftsebene mit dem mache. Ja? Und da kam dann interessanterweise bei raus, dass beides sehr, sehr gut ist. Also beide Stränge sahen sehr, sehr gut aus. Und dann, da hatte ich auch jemanden, der mir das mit mir gelegt hat. Also er meinte, du kannst dich für eins von beiden entscheiden und es wird beides gut sein. Und dann meine ich, nö, ich entscheide mich für beides. Und dann meinte, was? Dafür ist das Tarot nicht da. Dann meine ich, das ist mir egal. es ist sowieso ein Kartenspiel, also kann ich das Spiel auch spielen, wie ich Bock habe. Ja, und ich habe mich für beides entschieden. Und diese Beziehung zu diesem Kampfkünstler besteht bis heute. Und das ist 20 Jahre etwa her. Ja, das heißt, ich habe damit eine sehr, sehr lange, intensive Geschäfts- und Freundschaftsbeziehung aufgebaut, weil die Karten mir das gesagt haben. Und ich wusste, dass das gut laufen wird. Ja, das heißt, das hat mir geholfen, was zu entscheiden. Eine Zukunft, die nicht festgelegt wäre. Denn stellt euch vor, ich hätte jetzt gesagt, ich entscheide mich nur für die Freundschaft. Dann wäre das eingetroffen und das andere nicht, weil ich mich dafür nicht entschieden hätte. Und das heißt, es gibt einen Zukunftsstring sozusagen, einen Weg, den man gehen kann, der wird so. Es gibt einen Weg, den man gehen kann, der wird so. Und es gibt noch viele andere Wege, die man gehen könnte, die man mit den Tarotkarten jetzt gar nicht abbildet. Und ich habe einen dritten gewählt, nämlich die Kombination aus beidem. Und es wäre natürlich auch möglich gewesen, ich mache nichts von beiden oder dreien oder sowas oder irgendwas ganz anderes und so. Und dann gäbe es dafür auch Möglichkeiten. Ja, und wenn jetzt bei einem was rauskommt, was besonders gut ist und was beim anderen was besonders schlecht ist, dann kann euch das helfen, eine Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig solltet ihr euch aber nicht davon abhängig machen. Und jetzt kommt sozusagen dieser Punkt von unserem Special für dieses Wochenende hier. Wir wollen ja das mit den Besetzungen herausfinden und äußeren Einflüssen und dergleichen. Also nehmen wir mal an, gleiches Entscheidungsspiel. Jetzt haben wir einen String für Geschäftsbeziehungen, einen für Freundschaft. Und nun taucht beispielsweise bei Geschäftsbeziehung eine Kartenkombination auf, die uns sagt, dort gibt es negative Einflüsse, aber bei Freundschaft gibt es zum Beispiel keine negativen Einflüsse. Dann können wir daraus ja schon mal schließen, der negative Einfluss hat nicht unbedingt was mit dieser Person zu tun, vielleicht schon, vielleicht nicht, weil wenn es freundschaftlich ist, dann geht es und wenn es geschäftlich ist, dann geht es nicht. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass ihr mit jemandem super befreundet seid und sobald ihr sagt, hey, wir machen geschäftlich was zusammen, läuft das nicht. Oder ihr lernt jemanden in der Firma, wo ihr arbeitet, kennen und da ist ein Kollege, super befreundet, also ein super Kollege. Und wenn ihr eine sagt, jetzt probiere ich mal freundschaftlich was mit dem zu machen, dann klappt auch das nicht. Ja? Und manchmal klappt es eben. Und auf sowas könnt ihr euch sozusagen anschauen. Also es gibt solche Kombinationen. Aber es kann eben auch sein, dass beides klappen könnte, aber dort ein Einfluss ist. Und dieser Einfluss zielt zum Beispiel darauf ab, dass ihr mit dieser Person keine geschäftliche Beziehung haben sollt, weil das ein anderer nicht will. Ja? Weil wenn ihr diese geschäftliche Beziehung hättet, dann wäre das der Mega-Erfolg, was einem anderen, Dritten, vielleicht Konkurrenten oder sowas nicht passt. Ja? Und wenn jetzt ihr einfach sagt, ja, ich gucke einfach nur, ist das Ergebnis gut oder schlecht, dann mache ich das nicht, dann hätte der euch dort versucht zu beeinflussen und was ihr aber in den Tarotkarten sehen könnt, gewonnen. Und somit ist es natürlich nützlich herauszufinden, gibt es jemanden, der versucht, von außen mein Leben zu beeinflussen? Und wenn es ihn gibt, wer ist das? Und wenn es ihn nicht nur gibt und wir wissen, wer es ist, sondern was tut er, in welchem Bereich? Das alles können wir sehen in den Tarotkarten, wenn wir wissen, wie. Und das ist sozusagen unser Fokus hier, dieses Wochenende. Ja? Und auch, mit was versucht er uns zu beeinflussen? Ja? Ist es beispielsweise Mobbing? Können wir herausfinden. Üble Nachrede? Können wir herausfinden. Ist es Macht der Magie gegen uns? Können wir herausfinden. Wir können sogar herausfinden, welche Art von Magie. Ja? Wir können herausfinden, ist der ein Solopreneur-Magier, ja, oder macht er das in einer Gruppe, wenn wir wollen? Also wir können ganz, ganz viele Details herausfinden und wir können sogar herausfinden, wenn ich jetzt die Methode X anwende, um diesen Einfluss aufzulösen, was ist dann das Ergebnis? Wenn ich selber ein Ritual machen möchte, was ist das Ergebnis, wenn ich es denn tue? Ja, und sowas. Ist das dann für mich gut oder gibt es dann noch mehr Ärger oder was ist, wenn ich das ignoriere und sowas? Und auf solche Sachen können wir kommen, Und dann ist es natürlich, stellt sich als nächstes die Frage, ja gut, jetzt habe ich die Tarotkarten und ich kann einiges über mich herausfinden und ich kann natürlich auch hergehen und sagen, ja, dann weiß ich, woher das irgendwie kommt so in etwa und das in der Realität beobachten. Aber was kann ich denn jetzt mit der Information machen, dass ich eine Besetzung habe, dass es einen äußeren Einfluss gibt oder vielleicht schon irgendwas in mir drin ist oder etwas mit meiner Persönlichkeit zusammenhängt, wo ich eine Anhaftung habe und ähnliches oder ein Glaubenssatz oder. Wie kann ich das denn auflösen? Und genau darum, um diese Schnittstelle wollen wir uns hier eben auch kümmern. Und deswegen haben wir eben diese Kombination, nicht nur Tarotkarten legen, Zukunft deuten, die Innenshow machen, die Heldenreise oder sowas, sondern wir wollen eben mit dem Tarot uns anschauen, was läuft in unserem Leben oder was sind dort für Einflüsse in Beziehungen zu einer Entscheidung, ganz allgemein, welchen Weg sind wir gekommen, welchen Weg gehen wir als nächstes, was ist jetzt ganz stark, was ist eher am Gehen, was ist am Aufsteigen also was verstärkt sich an Einflüssen, was ist der dunkle Fleck, den wir nicht sehen und sowas, was ist offensichtlich und solche Sachen, ja, um was dreht sich das Ganze, solche Sachen können wir sehen und gibt es dort Einflüsse und dann schauen wir uns eben an, dass wir diese Einflüsse mit Hilfe dieser Kartenlegung auch auflösen können, ja, und die Auflösung ist nicht die Kartenlegung selbst, die Auflösung ist auch nicht eine weitere Kartenlegung, oder ähnliches, dass wir sagen, ja, ich lege jetzt einfach nochmal und dann ist das weg oder sowas, ja. Sondern dafür brauchen wir dann weitere schamanische Inhalte, die wir hier aus dem Wolfsschamanismus und Voodoo haben, ja, mit dem wir uns beschäftigen. Und das ist also dort ganz interessant. Da könnte man jetzt sagen, was, Wolfsschamanismus und Voodoo, was hat das jetzt mit den Tarotkarten zu tun? Ja, kann man sagen, erstmal gar nichts. Aber man kann zwei Sachen kombinieren, wenn es sinnvoll ist. Ja? Und wenn ihr euch anschaut, wie sind denn eigentlich jetzt zum Beispiel diese, also wir benutzen hier dieses Rider-Waite-Tarot. Ja? Wie ist das eigentlich entstanden? Also wie entstehen Tarotkarten? Dann werdet ihr sehen, dass das durchaus etwas mit Schamanismus und Magie zu tun haben könnte, weil wir hier jetzt, ich habe jetzt mal einfach eine Karte hier, das ist der Ritter der Münzen zum Beispiel, so eine Karte mal ausgewählt und warum hat ein Ritter der Münzen diese Bedeutung? Und wenn ihr euch jetzt aber und es gibt ja viele, viele Arten von Tarot-Decks. Es gibt zum Beispiel ein Herr-der-Ringe-Tarot habe ich zu Hause und noch ganz andere. Es gibt ein Elfen-Tarot und ein Samurai-Tarot und ein Ninja-Tarot und alles Mögliche und ein Tantra-Tarot. Ja, also viele, viele, viele Tarot-Decks gibt es, die alle verschiedene Bilder haben. Das Einzige, was dann gleich ist, ist, dass da zum Beispiel Ritter der Münzen steht. Ja, aber wie das dann aussieht, ist dann irgendwie anders. Ja. Ich war mal auf einer Messe, da habe ich mich mit jemandem unterhalten und der meinte zu mir, dass er seit über einem Jahr an einem eigenen Tarot-Deck arbeitet, was er rausbringen wird, was eher an die Situation der heutigen Zeit angepasst ist, weil diese alten Bilder, das passt nicht für heute. Ja, und so. Das heißt, er hat dann beispielsweise statt dem Turm, also es gibt eine Karte, die heißt der Turm, da ist eben so ein Turm drauf, wo irgendwelche Leute rausfliegen. Dafür nimmt er einen Krankenwagen zum Beispiel, ja, oder sowas in der Art und gibt dem irgendwie eigene Bedeutung und sowas. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, ja, wenn man beliebig die Bilder da drauf machen kann, haben die Bilder denn dann überhaupt noch eine Bedeutung? Und wieso kann jeder herkommen und sich ein Tarot-Deck machen. Also wenn ihr das im Internet eingibt, dann werdet ihr tausende von verschiedenen Tarot-Decks finden, die es so gibt. Also nicht nur, weil es so viele Sprachen gibt, sondern weil es einfach so viele verschiedene Sorten gibt. Es gibt Tarot-Sammler, die haben alles Mögliche. Ja. Und als ich das noch nicht wusste, was es damit auf sich hat, habe ich einfach mir verschiedene Tarot-Decks geholt mit verschiedensten die mir so gefallen haben. Und ich habe sozusagen mein Es gibt ein Tarot, was mein Lieblingstarot ist. Dieses Rider-Waite-Tarot ist nicht mein Lieblingstarot. Mein Lieblingstarot ist das Arcus Arcanum. Ja, das finde ich total schön, die Bilder da drauf und sowas. Das gefällt mir total gut. Ja, aber es gibt auch viele, 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 viele andere. Und das ist so. Das hängt mit Folgendem zusammen. Ihr habt vielleicht schon mal was von Logen gehört. Ja, das sind Vereinigungen, wo Leute okkulte Praktiken praktizieren, gibt es seit geraumer Zeit. Und dieses Rider-Waite-Tarot, ja, eigentlich müsste das Rider-Waite-Smith heißen, denn ihr habt auf jeder Tarotkarte hier so einen kleinen, so eine senkrechte Linie mit so Dingern, und das ist die Signatur von Smith. Smith ist die Künstlerin, die diese Karten gezeichnet hat, und Rider und Waite sind die Okkultisten aus einer Loge, die das sozusagen konzipiert haben, was sie dort haben will. Und die haben der Künstlerin gesagt, wie das, was da drauf soll. Und die hat das dann sozusagen in Malerei umgesetzt. Und das heißt, so wie ihr euch Karten vorstellt, könntet ihr im Prinzip auch euer eigenes Tarot erschaffen. Also ihr müsstet nicht das nehmen, was schon da ist, sondern ihr könnt einfach sagen, ja, ich schreibe hier diese Zahlenwerte auf und die dann zum Beispiel Münzen und Stäbe und Kelche und dies und jenes und mache damit mein eigenes Tarot. Und solange ihr wisst, was das mit diesen Zahlen und diesen zum Beispiel Münze, Kelche, Stäbe und Schwerte auf sich hat, dass das die Elemente sind und was Personen deuten und König und dies und jenes, also solange ihr wisst, was das bedeutet, könnt ihr, indem ihr so ein paar ganz einfache Handskizzen macht, euch eure eigenen Karten erstellen und damit arbeiten, und das würde funktionieren. Ja. Nun ist es so, dass davon ausgegangen wird, weil das ja was magisch-schamanisches ist, dass wenn ihr eine Idee habt für ein Tarotkartenset, also oder immer, wenn ihr eine Idee habt, habt ihr, diese Idee ist eine Gedanke. Ist ein Gedanke. Den Gedanken, wenn ihr den füllt mit Inhalten, wird daraus eine Form, also eine Gedankenform. Sobald ihr also eine Form von Gedanken habt, was sich manifestiert, dann manifestiert sich das. Bevor sich das auf einem Bild wie so einer Karte manifestiert, manifestiert sich das in der astralen Welt. Ja? Und wenn ihr jetzt das ausschmückt mehr und mehr und dann sagt, ja, jetzt beauftrage ich tatsächlich mal einen Künstler, dann wird sich das, was ich mir vorgestellt habe, in der materiellen Welt manifestieren. Ja? Also hole ich etwas von den Gedanken ins Astrale, vom Astralen in die materielle Welt. Das bereits ist ja schon ein magischer Akt. Nun habe ich irgendwann die Karten hier in der materiellen Welt und fange an, die zu benutzen. Und je mehr ich die benutze, umso mehr schaue ich ja diese Karten an, umso mehr Energie sende ich von mir in die Karte und über die Karte in die astrale Welt, wo es diese Gedankenform gibt. Wenn ich jetzt anfange, diese Karten zu kopieren und das viele Leute benutzen, ja, dann wird diese Gedankenform immer stärker. Und aus dieser Gedankenform wird mit der Zeit mehr als eine Gedankenform, nämlich so etwas wie ein eigenständiges Wesen. Das heißt, hinter diesem Rider-Waite-Tarot könnt ihr sagen, ist so etwas wie eine Wesenheit. Und wenn jetzt die Rider-Waite-Tarot-Karten befragt werden, antwortet diese Wesenheit, die hinter den Rider-Waite-Tarot-Karten steht, durch das Blatt, was dann dort erscheint. Das heißt, ihr tretet mit den Karten in Kommunikation mit einem Geistwesen. Das ist schon mal eine krasse Sache. Und jeder, wer sich seine eigenen Karten bastelt, erschafft auf diese Art und Weise mit der Zeit sein eigenes Geistwesen. Die Sache hat jetzt einen Haken. Mehrere Haken sogar. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, warum hat er nicht sein eigenes Deck gemacht? Warum malen wir jetzt nicht unser eigenes Deck? Wie, wo, was? Warum benutzt er gerade das? Warum benutzt er nicht ein anderes? Dieses Kartendeck ist besonders dafür bekannt, dass es von Leuten gemacht wurde, die nichts mit oder ja, kaum was, sage ich mal, mit, also die keine negativen magischen Absichten hatten. Ja? Und deswegen ist das die negative Schwingung und Energie dieser Leute, die sie nicht hatten, da auch nicht mit reingeflossen. Das heißt, das wird viel von Leuten benutzt, die, ja, man könnte sagen, manche nennen das weißmagisch unterwegs sind, ja, oder die auf jeden Fall nichts Negatives wollen, ja. Und entsprechend sind nur solche energetischen Einflüsse da reingegangen. Aber nehmen wir mal an, es kommt jemand auf die Idee, der ist irgendwie magisch unterwegs und der macht ja Schadzauber, dunkle Magie, hantiert mit Dämonen rum oder sonst was und kommt auf die Idee, so ein Deck zu basteln. Und nehmen wir mal an, der hat dazu noch einen psychischen Schaden. Ja? Dann wird er das alles da reinfriemeln. Das kommt alles in seine Gedankenform und das wird sich alles in diesen Bildern manifestieren. Und in dem Moment, wo ihr dann mit solchen Karten von so einer gestörten magischen Person rumhantiert, verbindet ihr euch damit und das wirkt auch auf euch. Das heißt, das geht nicht nur in eine Richtung, dass ihr sagt, ja, ich will jetzt einfach nur die Karten fragen. Also die simpelste Variante wäre, das ist einfach nur ein Kartenspiel, ja. Und ich spiele einfach mit den Karten und dabei kommt was raus und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich daran glaube und nicht glaube und oh, egal und ja. Oder ein Schritt weiter, er sagt, nee, da ist das mit dieser Wesenheit dahinter, was ich beschrieben habe. Und wenn da was mit dieser Wesenheit dahinter ist, dann wird es jetzt insofern mega, mega spannend, weil wenn ich mit dieser Wesenheit über die Karten in Kommunikation trete, wird diese Wesen sagt ja, ich hole mir von dort Informationen, aber ich gebe dort ja auch meine Energie rein. Und das bedeutet in dem Moment, dass diese Wesenheit was mit mir tut. Ja? Und wenn das jetzt von einem ziemlich gestörten Magier gemacht wurde beispielsweise, der vielleicht sogar in dieser Gedankenform eine gewisse Verbindung zu sich selbst oder zu anderen Sachen aufgebaut hat oder zu irgendwelchen dämonischen Wesenheiten, dann wird, sobald ich dieses Kartendeck benutze, gibt es ein paar Verkopplungen zwischen mir und den Karten und damit kann ich mir Besetzungen reinziehen. Und das habe ich live erlebt. Ich habe ja erzählt, dass ich mir diverse Decks geholt habe, Tarot-Decks, und ich habe mal eins gefunden, da sind so ganz viele Symbole drauf, so magische Symbole, und dachte ich, das ist ja cool, wenn ich das benutze, dann lerne ich gleichzeitig was über die Symbolik, und Symbolik mag ich sowieso gerne und sowas, ja, und habe mich dann gewundert, immer wenn ich diese Karten benutzt habe, dass danach so ziemlich alles in meinem Leben schief ging, was irgendwie schief gehen könnte. Und ich suche jetzt mal hier eine Beispielkarte raus, die es natürlich überall gibt. Es gibt eine Karte, die heißt die Mäßigkeit. Ja? Und hier seht ihr eine Gestalt, die mit einem Fuß am Ufer, mit einem Fuß in so einem Teich steht, ja? Und hat hier zwei Kelche in der Hand und lässt das Wasser von dem einen Kelch in den anderen fließen. Ja? Und das ist eine sehr, sehr positive Karte. Also wenn ihr die zieht, dann wisst ihr zum Beispiel, ja, die Wasser des Lebens finden und es geht vielleicht um Heilung und sowas, ja, und alles wird gemäßigt und wird gut und so. Also was ganz, ganz Positives. Aber auf dieser Karte von diesem Deck mit diesen ganzen Symboliken drauf, ja, war so Schwarz-Weiß-Zeichnung und so und ziemlich cool gemacht, habe ich irgendwann entdeckt, ja, dass auch eine Person mit diesen Kelchen hält den einen Kelch hier, den anderen Kelch da, aber das Wasser rauscht nicht in diesen Kelch, sammelt sich nicht in diesen Kelch, sondern geht an dem Kelch vorbei und unten drunter ist ein Froschdämon, der das Ganze verschlingt. Und dann dachte ich, hä? Aber das habe ich erst kapiert, als ich mich damit anfing zu beschäftigen, dass es nicht nur gute Geister gibt. Nicht nur gute Wesen, sondern dass es auch komische Sachen gibt. Und dann habe ich mir die alle angeschaut und gecheckt, dass jede Karte so gemacht ist, quasi, dass all das Gute, was einen jetzt in der nächsten Zukunft aufgrund der Frage erwarten könnte, von einem geht und irgendwie in den Karten verschwindet und gleichzeitig irgendwelche Sachen an euch andocken können und Verbindungen entstehen, die ihr nicht haben wollt. Dann habe ich das recherchiert, dieses Deck, und festgestellt, oh, das kommt von, also es ist auch schon relativ alt und das haben sich Leute ausgedacht, die den dunklen Künsten anheim sind. Und es gibt sowas wie ein Master-Deck. Das ist sozusagen, das ist so eine Platte mit einer Master-Platte. Und darüber werden Rituale gemacht, dass jeder, wer da draußen sich ganz normal im Buchladen so ein Tarot-Deck holt, baut eine Verbindung darüber auf, also verbindet sich ja mit dieser Gedankenform zu diesem Master-Deck und die können Magie machen, um damit Energie, Geld, Liebe, ach was weiß ich was macht und allen Förderfans bekommen können und euch senden können, was sie wollen, weil ihr darüber eine magische Verbindung aufbaut. Und dann wusste ich, oh, das ist vielleicht nicht so schlau, jedes Tarot-Deck zu benutzen. Das habe ich daraus gelernt. Dann habe ich das mal ganz schnell wieder gelassen, ja, und das weggetan und so. Und das ist nützlich zu wissen und deswegen sage ich immer, ja, lass uns doch einfach diese Rider-Waite-Teile nehmen, weil wir da nicht Gefahr laufen, dass irgendein Bla passiert. Also es ist sehr, sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Und hier zeige ich euch dann aber zusätzlich noch eine Methode, dass für den Fall, dass über diese Gedankenform des Rider-Waite-Tarot was kommen könnte, weil das ja viele Leute benutzen, das nicht möglich ist, ja. Lernt ihr also hier eine Absicherung kennen, sodass wir dort komplett auf der sicheren Seite sind. Aber man kann nicht sagen, ja, dann könnte ich ja wiederum jedes Deck nehmen mit jedem Bild und diese Absicherung machen. Das wiederum würde nicht funktionieren. Ja? Also da nicht einfach sagen, blablabla, und dann egal wie. Ja, deswegen ist das hier das mit den Karten. Jetzt gibt es noch etwas Interessantes, was wir dabei beachten könnten. Nämlich, es gibt ja ganz viele Tarotbücher. Habt ihr sicherlich schon mal von gehört. Und der berühmteste, also einer der berühmtesten sicherlich, was das Tarot betrifft, ist, also wer Deutung und Bücher geschrieben hat, ist Hajo Banzhaf. Da habe ich mal hier zwei Bücher von dem mitgebracht. Und ich habe, also es ist beides der gleiche Autor. Die Bücher sind beide blau. Es geht um das gleiche Kartendeck, nämlich diese Rider-Waite-Tarot-Karten, die hier entsprechend super beschrieben werden. Das ist beides super toll gemacht, super bebildert. Nicht aufschreiben und erst erklären lassen. Ja? Super bebildert. Ja? Und wenn ich da also entsprechend reinschaue, dann sehe ich hier, ja, sind tolle Bilder und jede Karte wird gezeigt und sowas. Ja? Und das ist super. Und das Gleiche ist hier auch. Ja? Und so. Und also ist alles gut gemacht. Sind super Bücher erst einmal. Nun gibt es hierbei einen kleinen Haken. Der ist mir aber auch nicht aufgefallen. Also ich will damit gar nicht sagen, dass diese Bücher schlecht sind. Sind sie nicht. Aber Folgendes ist wichtig zu wissen. Ich habe mich mal mit einem unterhalten, der auch hier schon mal auf dem Event war und wir uns mit Tarot beschäftigt haben. Und der hatte plötzlich völlig andere Deutungen gehabt als das, wie wir das hier zusammen durchgegangen sind. Ja, weil es ist ja nützlich. Also ihr könnt ja einfach sagen, die Karte X, ja, also die Hohepriesterin beispielsweise, hat eine Bedeutung und jemand anderes sagt, nö, die hat eine andere Bedeutung. Ja, was ist denn jetzt richtig? Ja. Und die Karte hat immer die Bedeutung, die ihr ihr gibt. Das ist wichtig zu wissen. Und jetzt haben wir uns also, wenn wir hier auf so einem Event sind, dann einigen wir uns auf bestimmte Kartenbedeutungen, ja, damit wir alle von dem Gleichen reden, weil wenn jeder seine eigene Deutung hätte, dann könnten wir schlecht darüber reden und weil ich dann erzähle euch, das und das bedeutet das und wir, oh, das kann ja jeder sagen, so in der Art, ja, und dann würden wir voll durcheinander kommen. Und dann fing der auf einmal an, was zu erzählen, wo ich mir dachte, so, hä, wie kommst du jetzt auf diese Deutung? Und dann meint er, ja, das ist, habe ich bei Banzhaf gelesen, ja, das steht da in dem Buch drin und das ist ja hier die Koryphäe und sowas, ja, und da sieht man ja auch, dass du nicht wirklich so die Ahnung hast. Deswegen habe ich das, was du mir erzählt hast, mal alles verworfen und ich gehe jetzt nur noch nach Banzhaf. Und dann denke ich so, interessant. Meine Deutung, die ich habe, die sind gar nicht so un-Banzhaf. Und so, und dann habe ich die Karte nachgeschaut und dann habe ich gesehen, nach dem Buch, was ich da kenne und nutze, ist das eigentlich so eine Deutung, wie ich habe? Da frage ich mich, wo der das her hat. Ja, und dann habe ich mal angefangen, Banzhaf-Bücher zu vergleichen. Der Unterschied hier bei diesen beiden, also seht ihr auch vorne drauf, ist der Verlag. Je nachdem, welcher Verlag das ist, hat ein Verlag gewisse Präferenzen. Das heißt, in diesem Buch und in diesem Buch sind die Deutungen 60% identisch, aber gewisse Dinge oder 40% identisch oder sowas. Aber gewisse Dinge eben nicht, weil Verlage das vorschreiben, wie sie das sehen und wie das zu sein hat. Und deswegen kann es den gleichen Autor geben mit zwei Büchern mit teilweise völlig verschiedenen Deutungen. Und deswegen sagte ich nicht aufschreiben, alle, ja. Sondern nützlich ist es, wenn ihr ein Buch nutzt, ihr könnt auch beide euch holen, das ist mir natürlich egal, ja. Ist gut für den Buchhandel, ja. Dann entscheidet euch für eins. Also wenn ihr nach einem Buch vorgeht, dann entscheidet euch für eines, egal, das oder ein anderes, ja. Aber sagt nicht, ich habe hier 10 Bücher und ich lese mal ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da. Das habe ich früher als Anfänger auch gemacht. Und da kommt nur eine Menge Müll bei raus. Weil überall was anderes steht. Das ist so ähnlich wie mit Traumbüchern. Ihr wollt euren Traum deuten, den ihr hattet, holt euch 10 Traumbücher, in jedem steht was anderes, ein bisschen anders, in vielen steht das Gleiche, weil ganz viele voneinander abschreiben, ja, und so. Und am Ende habt ihr einen riesen Kopf wie eine Wassermelone und seid völlig verwirrt und wisst euren Traum nicht gedeutet, weil jeder irgendwie was anderes erzählt. Und hinzu kommt noch, was bringt euch das Traumbuch? Das, was ihr träumt, ist euer Traum. Das ist eure persönliche Symbolik. Wollt ihr dort die Symbolik eines anderen, der überhaupt nichts mit euch zu tun hat, der eure Biografie und alles von euch nicht kennt, ja, der es euch davon beeinflussen lässt? Dann ist das eine Prägung und das kann zu einer Besetzung werden. Gut, das ist dann jetzt nicht von böser Geisternatur. Na gut, das kommt wiederum auf das Buch drauf an, ja, und so. Also das ist wichtig. Das heißt, wenn ihr sagt, ja, ich berufe mich auch auf ein Buch, ach so, es ist übrigens nicht nur Harjo Banzhaf, ein weiterer, den ich empfehlen kann, ist Leuenberger. Ja? Der hat viel, viel früher schon Bücher über Tarot geschrieben und sehr, sehr viel ausführlicher und sowas. Ja? Also es gibt einige gute Leute diesbezüglich. Ja? Und aber dann legt irgendwann, wenn ihr sagt, ich will jetzt das selber alles recherchieren, dann legt euch eure Deutungen fest und sagt nicht einfach, ja, der ist bekannter als du und der hat die Ahnung und das steht in dem Buch und deswegen steht das in allen Büchern und das stimmt eben nicht und das könnt ihr einfach prüfen. Und das ist nützlich, dass ihr das wisst, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Ja? Und hier, was wir hier machen, wir nutzen teilweise die Deutungen von Banzhaf, aber nicht aus jedem Buch, sondern aus allem, was ich favorisiere sozusagen. Ja, und das ist nicht das beste Buch, sondern das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Und ich habe vergessen, welches es ist. Aber es ist wahrscheinlich eins von den beiden. Ich müsste dann da reingucken und dann weiß ich es wieder. Naja, wie auch immer. Und dann legt ihr einfach, dann schreibt ihr euch das auf, wenn ihr was Eigenes machen wollt, was eure Deutungen sind und die sind dann auch festgelegt. Ja? Oder ihr sagt, nö, ich will das machen, so wie das in diesem Buch ist und dann ist das nützlich, dass ihr das vor einer Legung auch sagt. Es gilt jetzt, gelten die Deutungen aus diesem Buch. Und beim nächsten Mal könnt ihr sagen, aus diesem Buch, wenn ihr das wollt. Aber mischt es nicht, weil ihr euch sonst auf die Nase legt. Ja? Und wir haben hier teilweise, wie gesagt, unsere eigenen Deutungen, damit wir auf die Informationen kommen können, die wir suchen. Ja. Und was jetzt ganz wichtig ist, was ich immer wieder erlebe, ich bin ja einigermaßen bekannt dafür, dass ich Leuten helfen kann, die Probleme mit negativen Energien, Fremdeinflüssen und dergleichen haben. Und bin dort ja auch als Coach entsprechend tätig. Und also wenn ihr mal was habt diesbezüglich, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Und ich erlebe es manchmal, dass Leute kommen und die sagen, Sie haben ein Problem mit einer Person und diese Person ist ein ganz böser Schwarzmagier oder eine ganz böse Schwarzmagierin oder irgendein Bla und macht dies und jenes und ich leide darunter so und kippt mir immer irgendeinen Dreck in die Aura und so, alles Mögliche bekomme ich da zu hören. Ja? So, das kann alles sein, dass das so ist, aber was ich dann erstmal mache ist, ja, wir schauen uns das mal in den Karten an, was die sagen. Und die Karten sagen mir dann, ob hier tatsächlich ein Fremdeinfluss vorliegt, ob der wirklich von dieser Person vorliegt und wenn einer vorliegt, ob es diese Person ist oder eine andere Person ist. Teilweise kann ich, je nachdem, wie ich das mache, auch rausfinden, wer diese andere Person ist. Ich bekomme sogar eine Erreichbarkeit zu dieser anderen Person, ja, oder zu der überhaupt der Person. Aber ich kann eben auch rausfinden, ob das überhaupt eine Besetzung ist und ob das vielleicht keine Besetzung ist. Und wenn das keine Besetzung ist, dann wird natürlich nicht Hand angelegt, diese Besetzung wegzumachen, weil viele Leute meinen, sie müssen jetzt einen Schuldigen finden, der bestraft gehört. So ähnlich wie bei Harry Potter, wo dieser Hausmeister da in diesem Hogwarts, der so ein bisschen gruselig aussieht, der eine Katze hat, ich glaube, dem geht irgendwann die Katze hops oder sowas, und der will jetzt, das sagt er da in dem Film, ich will jetzt, dass hier einer bestraft wird. Also es ist ihm ganz egal, wer, Hauptsache es wird jemand bestraft. Ja? Und diese Einstellung haben ganz viele Leute, die sagen, ich weiß genau, der ist das. Oder ich weiß genau, ich bin besetzt. Und das ist oft nicht der Fall. Und wenn ihr jetzt anfangt zu sagen, diese Verbindung zu dem muss gekappt werden, der muss bestraft werden oder irgendein Bla, dann würdet ihr dem Unrecht tun, wenn ihr da irgendwas in die Wege leiten würdet. Ja? Also ist erstmal herauszufinden, was ist dort und was ist dort wirklich. Und muss überhaupt jemand bestraft werden? Also das kann man sich auch noch überlegen und sowas. Ja, also muss man da so rigoros vorgehen? Kann man das nicht auch vielleicht sanfter machen oder ähnliches und so? Und das heißt, ihr bekommt natürlich einiges raus über die Persönlichkeit der Person, die da zu euch kommt. Und jetzt kommt es ab und an vor, dass nämlich dort keine Besetzung vorliegt. Kein Fremdeinfluss, kein schwarzmagischer Einfluss, kein Schwarzmagier, keine andere Person, die einem irgendwas Schlechtes wünscht und sowas alles, sondern dass das einzig und allein mit der Persönlichkeit des Fragenden zu tun hat. Und eigentlich ist das ja eine Glückssache, weil man muss sich um einen äußeren Einfluss nicht kümmern und hat nur ein Thema in der Persönlichkeit und wenn man da an ein paar Schrauben dreht, dann löst sich das auf und man erlebt die Welt so, wie es erwünscht ist. Wenn ihr eine Besetzung habt, dann denkt ihr vielleicht, oh ja, das ist aber praktisch, weil dann ist der andere der Böse, dann habe ich damit ja nichts zu tun, dann haue ich das Ding einfach raus, Besetzung wird rausgeklärt und der Typ die Verbindungen gekappt und weg und bäh, 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 bäh und so und dann kriege ich noch einen mächtigen Schutz, dass der mich in Ruhe lässt und sowas. So. Ja, das stimmt nicht ganz. Ihr könnt eine Verbindung trennen, ihr könnt einen Schutz machen, ihr könnt das Clearing machen, alles schön und gut. Und nachdem ihr das alles gemacht habt, seid ihr genau da, wo ihr seid, wenn ihr keine Besetzung gehabt hättet, weil ihr trotzdem noch eure Persönlichkeit entwickeln könnt und an ein paar Schrauben drehen könnt. Denn wenn ihr das nicht macht, werdet ihr bei nächster Gelegenheit so etwas in der einen oder anderen Form wieder anziehen. Ja, das heißt, wenn ihr eine Besetzung habt, habt ihr sowohl die persönliche Arbeit als auch das Auflösen. Das wiederum passt vielen Leuten nicht. Die sagen, nee, das hat mit mir nichts zu tun. Alles von außen ist böse. Ich bin ja so seelenrein, aber alles außen ist böse. Deswegen muss das Außen bekämpft werden. Und je mehr ihr das Außen bekämpft, umso mehr bekämpft ihr euch selbst. Ja. Also ist es nützlich, immer bei sich anzufangen. Und die Leute, die das denken, dass das Außen so böse ist, den könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Die sagen, ja, das mit den Karten, irgendwas ist da komisch. Das ist bestimmt auch von außen beeinflusst. Lass uns das nochmal legen, zum Beispiel. Oder gibt es nicht dies und jenes und hin und her? Ja? Und nehmen wir mal an, ihr habt mit denen 60 Minuten gesprochen und dann kommt irgendwann eine Klitzekleinigkeit bei raus, dass da vielleicht ein kleiner Einfluss ist, aber das meiste eigentlich nur Persönlichkeit ist, dann sagen die, siehst du, habe ich gesagt, das ist das und alles andere wird weggeschoben, weil die gar nicht wollen, dass es was mit sich selbst zu tun hat. Und das gibt es eben nicht. Also wenn ihr einen Einfluss habt, dann ist das in euch eingeflossen. Und dann hat das etwas mit euch zu tun. Und was wir hier herausfinden, sind diese Anknüpfungspunkte, ja, wo ihr eine Neigung dazu habt, euch so etwas reinzuziehen, ja, sowas anzuziehen. Und wenn wir diese Neigung auflösen, dann werdet ihr so einen Einfluss nicht mehr anziehen. Selbst wenn euch jemand so etwas schickt, dann wird das einfach an euch vorbeigehen, anstelle, dass es euch trifft. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir hier bearbeiten. Ja. Und zusätzlich gibt es natürlich noch die Variante des Fremdeinflusses. Und was echt ein interessantes Phänomen ist, dass es sehr, sehr schwer ist, den Leuten das klarzumachen. Selbst wenn die das abnicken und sagen, ja, ja, boah, finde ich toll und gut, dass du dies und jenes machst, dann passiert irgendwas und sofort glauben die trotzdem, das ist ein Fremdeinfluss. Ja, dann würde ich mal gleich auf Fremdeinflüsse checken. Kann man machen. Aber ich würde nicht nur Fremdeinflüsse checken, sondern ich würde generell checken, was da los ist und warum das passiert ist. Ja, ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr geht irgendeiner Arbeit nach, ja, und jetzt überlegt ihr euch so, ach ja, meine Muggelarbeit, die ich da mache in irgendeiner Firma, wo ich da mit diesen Paletten und dies und jenes und Waren und sowas darum hantiere, das nervt ein bisschen, eigentlich würde ich ja lieber was Spirituelles machen. Jetzt gucke ich mal, was es so für Angebote gibt und wo ich was spirituellen Weg gehen kann und ein paar Sachen da lerne und sowas und dann ja, dann mache ich das beruflich. Und kaum seid ihr mit diesem Weg gestartet, habt ihr plötzlich auf eurer Arbeit, auf eurer Muggelarbeit einen Unfall, weil einer mit dem Wagen, mit den Paletten euch in die Achillessehne rauscht. Und dann habt ihr den mega Unfall dort. Ja, jetzt könnt ihr euch überlegen, was bedeutet das? Viele Leute denken sich, ich habe ja gerade diesen spirituellen Weg begonnen. Vielleicht sollte es nicht so sein. Und das ist einfach eine Interpretation, die ihr dort reintut. Und vielleicht möchte irgendjemand nicht, dass ihr einen spirituellen Weg geht. Ihr seid tatsächlich beeinflusst und möchte, dass ihr auf die Idee kommt, dass ihr den spirituellen Weg nicht geht. Und habt einen telepathischen Einfluss plus einen magischen Einfluss, dass euch so ein kleiner Unfall passiert, der euch zum Denken anregt, ja, vielleicht sollte das nicht so sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal in folgendes Buch reinschaue, hier hat mal irgend so ein Reiki-Meister, ein bisschen staubig, hier hat mal irgend so ein Reiki-Meister ein Buch geschrieben, das heißt Reiki in der therapeutischen Praxis. Autor Mark Hosack, kennt ihr vielleicht, ja? Naja, wenn ihr da reinschaut, dann gibt es hinten eine ganze Übersicht mit vielen Tabellen. Und wenn ich da jetzt mal nach Achillessehne nachschaue, mal gucken, ob das so gut ist, wie es jetzt sein sollte. Sonst ist es natürlich ja mega peinlich. Also ich hoffe, ich finde jetzt mal die Achillessehne. Moment. Da, Achillessehne. Genau, also wir haben dann die Ursache im Geist und die Symptom und Auswirkung. Also Symptom und Auswirkung ist beispielsweise Achillessehne ist gedehnt, gerissen. Ja? Und dann die Ursache im Geist. Weg wird durch andere behindert. Man bekommt einen Weg vorgeschrieben, man bekommt ein Bein gestellt, man ist voll auf dem Holzweg. So, es gibt hier eine Reihe, eine Bandbreite von Möglichkeiten. Also wenn man so eine Verletzung hat, dann ist man möglicherweise auf dem Holzweg. Ja? So. Oder man bekommt ein Bein gestellt, kann auch sein. Aber nehmen wir mal an, jemand denkt einfach ganz schlicht esoterisch. Dann sollte es wohl nicht so sein. Und hört auf. Dann hat derjenige, der den Einfluss gestartet hat in irgendeiner Form, der nicht will, dass ihr einen spirituellen Weg geht, ja, gewonnen. Deswegen ist es nützlich, die Tarotkarten zu fragen, was ist die Ursache für meine Verletzung zum Beispiel. Und dann würdet ihr sehen, ob es so einen Einfluss gibt und ob euch nicht jemand quasi magisch ein Bein gestellt hat, was sich dann in der materiellen Welt als ein kleiner Arbeitsunfall auswirkt. Es kann aber auch genauso sein, dass Folgendes ist: Ihr seid mit der Arbeit, die ihr macht, die Muggelarbeit, ja, in der Firma auf dem Holzweg, und es sind vielleicht vorher schon diverse kleine andere Unfälle passiert, die ihr jetzt noch gar nicht hier eingereiht hattet, die euch aber ganz genau sagen, hier, wo ich jetzt tätig bin, bin ich auf dem Holzweg und deswegen sollte ich mich lieber beeilen, meiner Berufung nachzugehen, anstelle dass ich warte, bis es mich komplett zerreißt. Und jetzt wäre die Frage, wo kommen denn dann diese Verletzungen her? Ja, und das kann sein, dass das Winke mit dem Zaunfall sind von euch selbst, von eurem eigenen Unbewussten. Jetzt könnte die Gegenfrage kommen, wieso sollte ich gegen mich selbst arbeiten? Wieso sollte mein Unterbewusstsein mich bestrafen wollen? Das will euch gar nicht bestrafen. Aber meistens gibt es viele kleine Winke mit dem Zaunfall, wo nichts Schlimmes passiert. Aber ihr hört euch selber nicht zu. Und dann werden die mehr und größer und größer und größer, bis ihr richtig krank seid. Und bis dahin muss man es gar nicht kommen lassen. Und auch dann ist es wiederum nützlich, die Tarotkarten zu fragen, hat das eine Bedeutung? Was bedeutet das? Ist das hier eine magische Bedeutung? Ist das was von meinem Unbewussten? Ja? Ja, es gibt eine Karte, die dafür steht, dass ich das weiß. Das hat was mit meinem Unbewussten zu tun. Zum Beispiel 6 Kelche könnte man dafür nehmen. Warum kommen wir noch drauf? Da ist eine Botschaft aus alten Erinnerungen heraus. Wäre eine Möglichkeit, ja? Und ja, also da gibt es ganz, ganz viel und das kann man eben herausfinden, anstelle zu sagen, sollte nicht so sein, dann lasse ich das einfach. Oder ja, da will jemand mich beeinflussen und der macht mich fertig, aber es war vielleicht trotzdem das Unterbewusstsein. Und stellt euch vor, ihr fangt da jetzt an, irgendein Blatt zu machen und dann baut ihr karmische Verstrickungen auf und das macht alles nur schlimmer. Deswegen ist es so wichtig, dass wir genau herausfinden, was los ist, um dann dort helfen zu können. Das heißt, dass Besetzung erkennen und auflösen mit dem Tarot ist dafür da. Wir wollen erkennen, sind sie da, sind sie nicht da. Wenn sie nicht da sind, dann lösen wir das auf, was trotzdem aufzulösen ist. Ja. Da nutzen wir dann Shingon, Reiki und Wolfsschamanismus und alle Möglichkeiten, die wir haben, ja, die sich als effektiv erwiesen haben. Und wenn was dort ist, nutzen wir auch Shingon, Reiki und Wolfsschamanismus und die Möglichkeiten, die wir haben, aber eben in Bezug zu dieser Besetzung. Und wir wollen natürlich das bearbeiten, was da ist und nicht irgendwelche karmischen Verstrickungen aufbauen, die nicht da sind. Und deswegen ist das Tarot so ein geniales Werkzeug, wie wir das machen können. Über die normalen Möglichkeiten, was man alles mit dem Tarot herausfinden kann, hinaus. Ja? Ja, also das mal so als eine kleine Einführung und ein paar Ideen dazu, dass ihr wisst, hey, wie machen wir das hier eigentlich? Und ich bin ganz davon überzeugt, es wird super und ihr werdet die mega Erkenntnisse über euch haben und über euer Umfeld. Ihr werdet einiges wissen, was sein kann, aber nicht sein muss in den nächsten 3 Monaten. Das heißt, ihr habt es dann in der eigenen Hand, ob sich das manifestieren wird, was in den Karten ist, oder ob ihr sagt, nee, das will ich nicht, was dort ist, also zumindest nicht diesen Teil. Deswegen sorge ich dafür, dass was anderes passiert, wie ich das will. Und das Gute, was ich in den Karten sehe, ja, das werde ich zum Beispiel noch mit Wolfsritualen befeuern, dass sich das manifestieren wird. Und oh, hier sehe ich einen Teil in meiner persönlichen Entwicklung. Da werde ich vielleicht mal die eine oder andere Shingon-Reiki-Anwendung nutzen, um das aufzulösen. Ja, also das ist absolut genial. Ihr könnt damit sehr, sehr gut und sehr, sehr genau euer Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Ja, Hände wie Reiki, ja, und sowas. Oder Hände wie Shingon-Reiki mit Mudras, ja, und so, ja, und so Möglichkeiten und Rituale und alles, was es gibt. Also das könnt ihr damit sehr, 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 sehr gut machen, anstelle, ah ja, was könnte ein Thema sein, ich weiß auch nicht, ach, ich lege mir immer einfach nur die Hände auf und oh, vielleicht mache ich mal eine Mentalheilung und dann suche ich mir aus irgendeinem Buch eine schöne Affirmation und oh, viel hat das nicht gebracht, ach, Mentalheilung brauche ich eigentlich nicht mehr, ich mache jetzt Reiki nur noch mit Handauflegen und ach, weißt du, irgendwie, ach ja, klar, da gibt es eine neue Methode mit einer neuen Energie, da mache ich mal da und dies und jenes. Und euer ganzes Potenzial geht flöten, weil ihr völlig ungezielt etwas macht. Das ist so ähnlich wie, ihr macht ein bisschen Sport, dann habt ihr Muskelkater und dann denkt ihr, ja, ich habe Muskelkater. Da ist es vielleicht nützlich, wenn ich mal ein paar Vitamine zu mir nehme. Also nehme ich mal so ein Beidbrand-Vitaminpräparat. Ja? Na gut, der Muskelkater geht nicht weg. Ach ja, klar, man hat halt immer so 3, 4 Tage, 5 Tage Muskelkater, ist halt so. Ja, wenn ihr aber wisst, L-Carnitin wäre das richtige Medium, was ihr braucht, ja, dann würdet ihr L-Carnitin nehmen und dann kriegt ihr erst gar keine Muskelkater. Ja? Nur so als Beispiel. Und so ist das hier mit den Tarotkarten eben auch. Wir können also sehr gezielt was machen, anstelle irgendwo in der Gegend rumzustochern. Ja? Und das ist absolut genial. Ja? Und das ist unsere große Chance, unsere große Ressource, die wir hier damit haben. Gut, so viel als eine kleine Einführung. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig zum Denken anregen können.